Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Hallihallo, herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der sich mit Trennung, Scheidung und allen Themen drumherum auseinandersetzt, damit es für dich wieder ein Stück leichter wird, dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Aspekten verschiedener Lebenssituationen und wollen dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. In unserer Folge zum Thema Coaching hatten wir festgestellt, dass alle Lebensbereiche miteinander verknüpft sind. Wenn ich eine Herausforderung in dem einen Bereich habe, begegnet mir die Struktur dieses Themas auch in allen anderen Lebensbereichen. Egal mit welchem persönlichen, herausfordernden Thema du dich gerade beschäftigst, wir geben dir praktische Tipps und begleiten dich gerne auf deinem Weg.
Heute wollen wir über Kinder sprechen. Genauer über Kinder, die von einem Sorgerechtsstreit der Eltern betroffen sind. Und dazu haben wir heute mal wieder einen Gast hier in unseren Podcast eingeladen, nämlich Larissa Schütz. Larissa kennt sich gut aus mit dem Thema und erzählt uns, was es so zum Thema Gutachten zu wissen gibt und was sich viele Eltern vielleicht nicht zu fragen trauen. Larissa, herzlich willkommen. Wer bist du und was machst du genau?
Mein Name ist Larissa Schütz. Ich bin Psychologin. Ich habe Psychologie im Bachelor- und auch im Masterstudium studiert und mich schon relativ früh in meinem Studienverlauf für die Gutachtentätigkeit interessiert, sodass ich das Masterstudium auch mit dem Schwerpunkt der Rechtspsychologie absolviert habe und nach dem Studium direkt in die Sachverständigentätigkeit eingestiegen bin. Ich glaube, ich habe ganz gute analytische Fähigkeiten. Mich haben tatsächlich schon immer die Erlebens- und Verhaltensweisen von Menschen in Beziehungen miteinander interessiert. Und heute stehe ich da, mache das seit einigen Jahren mit großem Interesse.
Ja, Larissa, wir hatten im Vorfeld schon darüber gesprochen, über Umgangs- und Sorgerechtsangelegenheiten. Ich bin als Fachanwältin für Familienrecht in diesem Bereich auch schwerpunktmäßig mit tätig. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen Angst haben. Angst vor Umgangsverfahren, aber vor allen Dingen vor Sorgerechtsverfahren. Dass der andere Elternteil die Kinder wegnimmt, dass der die Sachverständige kommt und dann weiß der Himmel, was passiert. Und aus diesem Grunde hatten Sven und ich uns überlegt, dass es ganz wichtig wäre, hier auch tatsächlich sozusagen so ein bisschen die Angst vor diesem Verfahren, vor einem Sorgerechtsverfahren zu nehmen, aber auch gerade insbesondere vor einer Untersuchung durch die Sachverständige, um einfach mal zu sehen, was passiert denn da. Denn in dem Moment, wo man so ein bisschen sich die Dinge genauer anguckt, wissen wir, wenn wir Bewusstsein schaffen für Abläufe, nimmt man Angst, nimmt man Hürden davor und vielleicht ja auch schafft man eine Möglichkeit, auch Lösungen schon im Vorfeld zu finden. Gerade wenn wir uns diese Themen heute angucken. Ja, Larissa, wir hatten uns darauf verständigt, dass wir uns heute duzen. Das fiel mir im Vorfeld etwas schwer, also so, weil ich gedacht habe, ist das so das Richtige für heute? Deshalb möchte ich das auch nochmal thematisieren. Mir war das wichtig. Ich finde das immer wieder interessant, dieses Thema. Und hatten uns da so drauf verständigt. Zum Thema Umgangsrecht, Sorgerecht. Magst du uns da einführend nochmal was sagen? Sven und ich hatten uns das Thema, ich glaube, Anfang Dezember, am 1. Dezember sagtest du, glaube ich, angeschaut, aber noch nicht so ganz vertieft. Magst du uns da vielleicht den ersten Einstieg zu geben?
Ja, wenn ich die Akte vor mir liegen habe, schaue ich als erstes mal, in welcher Verfahrensart befinden wir uns. Geht es um eine Sorgerechtsangelegenheit oder geht es darum, den Umgang zu dem getrennt lebenden Elternteil zu gestalten? Fragestellungen, die mir als Sachverständige dann häufig gestellt werden im Sorgerecht, sind die Frage nach dem Lebensmittelpunkt des Kindes oder welches Betreuungsmodell am besten geeignet ist. Und im Umgangsverfahren ist es in der Regel die Fragestellung, wie die Kontaktregelung zu dem getrennt lebenden Elternteil ausgestaltet werden soll. Ich steige in das laufende Verfahren dann ein. Zumeist ist es so, dass sich ja schon ein konkreter Konflikt zwischen diesen beiden Eltern herausgibt. gebildet hat, in dem zumeist auch schon erste Interventionen erfolgt sind, weil das Jugendamt mit involviert worden ist, da bereits Beratungsangebote gemacht hat, die dann möglicherweise noch nicht den erwünschten Erfolg gebracht haben. Im Gericht selber ist dann ja durch die Anhörung auch noch einmal die Möglichkeit gegeben, von Seiten der Richterin oder dem Familienrichter dort zu intervenieren und auf eine einvernehmliche Lösung der Eltern hinzuwirken. Und wenn all dies nicht dazu beigetragen hat, dass der Konflikt befriedet werden konnte und das Gericht sich nicht ausreichend in der Lage sieht, mit seiner Expertise da einen Lösungsweg zu eröffnen, dann kommt es zu dem Beschluss, dass ein Sachverständiger, eine Sachverständige bestellt wird, um da eben mit psychologischer Expertise noch einmal zu unterstützen und zu ergänzen.
Mhm, quasi so als Ultima Ratio.
Weil eben schon andere Interventionen gelaufen sind. Manchmal ist es auch so, dass tatsächlich eine der Konfliktparteien das wünscht, dass ein Sachverständigengutachten erstellt wird.
Mhm. Ich würde ja jetzt einfach mal sagen, damit man so das ganz Abstrakte aus diesem Verfahren rausnimmt, bilden wir einfach mal ein Beispielfall, vielleicht so der Klassiker, vor dem ganz viele Sorge haben, nämlich dass der eine Elternteil dem anderen das wegnehmen, die Kinder wegnehmen möchte. Ich habe einfach mal einen Beispielfall gebildet. Mhm. Würde sagen, wir haben Eltern, die bereits geschieden sind. Das gemeinsame Kind besucht die dritte Klasse und lebt seit der Trennung bei der Mutter. Die Mutter arbeitet hier in Vollzeit. Sie geht ab und zu mit ihren Freundinnen ins Kino, hat einfach Spaß. Jetzt hat sie einen Freund dazu bekommen, den sie auch ab und zu mit nach Hause nimmt. Das gemeinsame Kind findet diesen Freund jetzt total cool. Dem Vater gefällt es gar nicht, dass die Mutter nun einen neuen Freund hat. Er möchte das Aufenthaltsbestimmungsrecht für sich beantragen und im gerichtlichen Verfahren lässt er dazu von seinem Anwalt vortragen, dass die Mutter überhaupt nicht mehr geeignet sei, für die Erziehung und Betreuung des Kindes zu sorgen. Das Kind werde von der Mutter vernachlässigt, weil sie arbeite und mit Freunden ins Kino gehe. Auch der Umgang mit dem Freund wäre hier schädlich für das Kind, denkt der Vater. Wenn wir uns das anschauen, diese Fallkonstellation, wie würde sich da der Verlauf des Konflikts im gerichtlichen Verfahren entwickeln? Was passiert bei einer Begutachtung durch die Sachverständige, wenn das dann zu dir kommen würde, diese Akte beispielsweise?
Das ist natürlich sehr individuell, was tatsächlich schon alles passiert ist. Häufig ist es eben der Fall, dass Beratung stattgefunden hat, dass eventuell Mediation stattgefunden hat, dass ein Verfahrensbeistand bestellt worden ist, der im laufenden Verfahren das Interesse des Kindes feststellt und auch dafür zuständig ist, das Kind eben darüber zu unterrichten, was mögliche Verfahrensausgänge sind. Der verfasst oder die verfasst in der Regel einen Bericht, sodass ich auch da auf Informationen zurückgreifen kann. Ich finde in der Akte zumeist Schriftsätze von Mutter, von Vater, von den Rechtsvertreterinnen. Dann das Protokoll der Anhörung, was da besprochen wurde. Und dann eben den konkreten Beschluss mit der Fragestellung des Gerichts an mich. Der ja nun in diesem Fall lauten könnte, welches Betreuungsmodell ist geeignet oder wo soll das Kind seinen Lebensmittelpunkt haben.
Denn das wäre ja hier jetzt das Sorgerechtsverfahren, wo wir dann klassisch die Frage stellen würden, Aufenthaltsbestimmungsrecht, soll das bei der Mutter sein, soll es beim Vater sein? Manchmal haben die Eltern sich ja nie explizit darüber geeinigt, sondern es ist so gelaufen, wie es ist. Und plötzlich sozusagen nach Jahren, wie wir es hier im Beispielsfall sehen, stellt sich die Frage bei dem einen Elternteil dann doch.
Genau. Und für mich ist dann die Prämisse am Kindeswohl orientiert, herauszuarbeiten, welcher Elternteil am besten geeignet ist.
Das finde ich eine ganz wichtige Frage, denn vielfach ist es ja so, dass, wenn wir uns diesen Beispielsfall so ansehen, könnte man ja glauben, dass der Vater, ich sag mal, Schwierigkeiten damit hat, dass die Kindesmutter ein neues Leben angefangen hat, dass sie ihr Leben so gestaltet, wie sie das gerade möchte, mit ihren Freundinnen ins Kino geht. Und das, spielt das eine Rolle oder was spielt denn eine Rolle beim Sorgerechtsverfahren?
Genau, in dem konkreten Untersuchungsprozess schaue ich mir dann an, wie ist überhaupt diese Konfliktentwicklung der Eltern zustande gekommen. Das heißt, ich steige tatsächlich in die Vergangenheit ein, wie ist in der Vergangenheit die Betreuung des Kindes geregelt worden. Da schaue ich wirklich die komplette Biografie dieses Kindes mir an, wie haben sich da Beziehungen und Bindungen des Kindes gestaltet, wer war die primäre Bezugsperson, welche weiteren Bezugspersonen, Elternteile haben hier eben eine hohe emotionale Bedeutung für das Kind. Und dann schaue ich mir auf Seiten der Eltern an, wie sind sie in der Lage, auf die Bedürfnisse und die Erfordernisse dieses Kindes einzugehen. Wir wissen jetzt, hier haben wir ein Kind, das geht in die dritte Klasse. Das ist ein Mädchen, glaube ich, gesagt. Genau, wie sind da die Interessen, wie weit ist sie in ihrem Entwicklungsstand, wie sehr ist sie auf Betreuung elterlicherseits tatsächlich angewiesen? Ist es ein Problem, in Anführungsstrichen, dass ihre Mutter Vollzeit arbeitet oder wünscht sich dieses Kind mehr Betreuung durch die Mutter? Hat das Kind möglicherweise Schulschwierigkeiten, ist tatsächlich auf relativ hohen Bedarf elterlicherseits angewiesen? All das sind einzelne Aspekte, die ich mir anschaue. Wie ist das zwischen dem Kind und seiner Mutter und wie ist das bei dem Kind in der Beziehung zu seinem Vater?
Also im Mittelpunkt der Begutachtung, der Exploration steht also tatsächlich nur ausschließlich das Kind und nicht der Wille und Wunsch der Eltern. Kann man das so differenzieren? Ich frage mich das gerade. Viele Dinge vermischen sich ja und man versucht sozusagen, auch wenn das Gesetz es hergibt und darüber steht, das Wohl des Kindes ist im Mittelpunkt zu stellen. Gleichwohl sehen das ja Eltern manchmal anders und Grenzen verschwimmen. Grenzen verschwimmen ganz oft und sie sehen nicht, dass der eigene Wunsch und Wille nicht vielleicht zum Besten des Kindes sein mag. Und haben auch manchmal den Eindruck, dass der eigene Wunsch ja wahrscheinlich auch der Wunsch des Kindes sein muss oder dass das in jedem Falle dem Wohl des Kindes am besten entspricht. Woran mache ich denn das fest, dass es dem Wunsch oder dem Wohl des Kindes am besten entspricht? Woran machst du das fest? Also wie kann man das feststellen? Gerade wenn man vielleicht nur die Akte bekommt, ich frage mich das natürlich auch ganz oft als aus der anderen Perspektive, man bekommt die Akte als Sachverständiger auf den Tisch, man hat nicht wie der Anwalt die Gespräche mit dem Mandanten geführt. Auch ich habe ja als Anwältin nur immer eine Perspektive, nämlich meinen Mandanten, meine Mandantin und der andere Anwalt natürlich genauso. Ich sehe nicht das Kind. Ne? Ich bin ja Interessenvertreter dann des einen sozusagen und natürlich schaue ich mir an, was sind seine Interessen, aber natürlich unter Berücksichtigung des Wohls des Kindes, weil auch das steht ja für mich mit im Vordergrund. Ist das bei den Anwälten tatsächlich so? Können die so argumentieren? Ich frage mich das. Also so, wir reden ja über Fragen von Kommunikationsfähigkeit, von Mitwirkungsfähigkeit, von Kooperationsfähigkeit und ganz häufig, wir Anwälte sind ja keine Psychologen und ich frage mich, füllen wir das richtig aus? Ist das sozusagen, wo guckt man da genau hin an diesen Stellen?
Ich lasse mir eben sehr ausführlich schildern, wie die Sicht der beiden Eltern, und zwar unabhängig voneinander, auf diesen Konflikt und auf die Entwicklung ist. Bei mir in der Praxis ist sehr viel Zeit, dass jeder die Möglichkeit hat, seine Sicht der Dinge ausführlich zu schildern unter eben Berücksichtigung der Anknüpfungstatsachen, die ich aus den Akten habe. Also ich spreche jetzt nicht über sämtliche Lebensbereiche mit den Eltern, sondern schon fokussiert auf die, für die ich Anhaltspunkte habe. Dann neben diesen Gesprächen eben mit den Eltern schaue ich mir an, wie ist die Interaktion der beiden Elternteile mit dem Kind. Häufig.
Ja. Findet das in der Praxis statt oder gehst du dann raus zu den Eltern?
Wie genau, häufig ist es so, dass ich zu den Eltern im ersten Schritt nach Hause fahre, um da eben in diesem gewohnten Lebensumfeld auch überhaupt so einen ersten Eindruck von dem Kind zu kriegen. Im weiteren Verlauf ist es auch so, dass ich natürlich mit dem Kind sprechen möchte und das gerne alleine.
Ja. Und hat das Kind Angst oder die Eltern? Ich frage mal so, und weil das ja ganz oft Berührungsängste sind. Das ist ja immer der Punkt, da kommt jemand. Ich sag mal, ist es erst das Jugendamt oder der Verfahrensbeistand, der oder die Sachverständige ist ja nochmal eine ungleich größere Hürde für Eltern in ihrem Kopf. Was passiert da mit Ängsten die dann da vielleicht bestehen?
Also meistens ist es so, dass man eben im Rahmen dieser Hausbesuche die ganz gut auflösen kann. Dass ich einfach so eine Alltagssituation in der Familie mit beobachte. Manchmal ist es das Mittagessen, einfach nur ein Spiel zu spielen. Wenn ich merke, auf Seiten der Kinder ist wirklich große Hemmung, mit dieser unbekannten Person zu interagieren, dann kann ich mich ja auch im Rahmen dieser Interaktionsbeobachtung involvieren. Das ist ja nicht, dass ich jetzt wirklich nur als reine Beobachterin außen stehen muss, sondern wenn ich merke, das könnte die Situation hier erleichtern, dann spiele ich auch mit, dann bin ich eine teilnehmende Beobachterin. Das trägt häufig dazu bei, dass dann doch erste Hemmungen abgebaut werden und Ängste sich da reduzieren. Genau.
Sprechen Eltern da über ihre Ängste? Ich stelle mir gerade so die Situation vor, du klingelst an der Haustür, der Termin ist da und die Tür geht auf und dann steht ja erstmal jemand Fremdes vor einem und man weiß, ups, die guckt sich heute uns an und will wissen sozusagen, wie wir uns verhalten sollen. Ist da erstmal so ein Fremdeln? Wie kann man dieses Fremdeln auflösen, dass sich da so ein bisschen eine normale Situation entwickelt?
Die Eltern habe ich ja meistens schon im Erstgespräch bei mir in der Praxis gesehen. Okay. Das versuche ich schon immer so zu arrangieren, dass eben als erstes ein Gespräch bei mir in der Praxis stattfindet, wo ich sie auch darüber unterrichte, wie eben dieser Ablauf ist, der da auf sie zukommt. Man kann das immer nicht ganz genau sagen, deswegen lege ich immer diesen schematisch da, also es besteht eben aus Gesprächen, aus den Interaktionsbeobachtungen, dann nochmal aus dem Einzelgespräch mit dem Kind und wenn es sinnvoll ist, hole ich mir auch Informationen von Seiten Dritter ein. Da ist es dann meist, dass das noch über entsprechende Schweigepflicht Entbindung extra gestattet.
Was heißt das von Seiten Dritter? Wer sind denn
die? Genau, das kann zum Beispiel sein der Kindergarten, die Schule. Manchmal ist es auch ein Kinderarzt, wenn es sich dafür, wenn dafür Anhaltspunkte sich ergeben. Oder auch eine Familienhilfe, die möglicherweise die Familie unterstützt. Das sind so Informationsgeber, die ich zu Rate ziehe. Dabei handelt es sich eben meistens um Fachpersonen.
Die werden auch angehört oder auch nur schriftlich eine Äußerung dazu?
Das ist unterschiedlich. Zumeist versuche ich das über ein Telefongespräch zu erfragen, weil es eine ökonomische Variante ist. Wenn es sich ergibt, kann es auch sein, dass ich mal in einen Kindergarten fahre und dort direkt mit einem Erzieher oder einer Erzieherin spreche. Im Vorfeld der Untersuchung ist es mir einfach noch sehr wichtig, die Beteiligten immer wieder darauf hinzuweisen, dass psychologische Untersuchungen freiwillig sind, dass sie eben auch gewisse Untersuchungsschritte wie eine Interaktionsbeobachtung nicht mittragen müssen, dass ihnen daraus keine Nachteile erwachsen, weil ich das nicht zu beurteilen habe. Ich melde das dann einfach nur ganz, ganz sachlich an das Gericht. Und dass ich natürlich angehalten bin, mich in diesem ganzen Verfahren neutral zu verhalten und nicht der einen oder der anderen Partei zuzusprechen. Und ein dritter wichtiger Punkt ist eben alles, was ich im Rahmen dieser psychologischen Untersuchung, wie wir Sachverständige sie letztlich nennen, all das, was ich erfahre, höre, sehe, ich es in das Gutachten schreibe und mich dann nicht auf eine Schweigepflicht gegenüber dem Gericht berufen kann, sondern diesem gegenüber eben zur Offenbarung verpflichtet bin, weil der Auftrag von Seiten des Gerichts kommt. Und über diesen Ablauf sind die Beteiligten im Vorfeld informiert und zumeist erlebe ich, dass sie sich darauf gut einlassen können. Natürlich ist so eine Begutachtung aufregend, gar keine Frage. Das ist, glaube ich, für uns alle menschlich nachvollziehbar, dass es auch ungewohnt sein wird, wenn jemand nach Hause kommt und guckt, wie spiele ich oder verhalte ich mich mit meinem Kind, ganz klar. Ich versuche es auch immer in diesem Begutachtungsprozess so einzubetten, dass diese Untersuchungstermine in der Mitte liegen, sodass die Eltern am Schluss immer noch mal die Möglichkeit haben, darüber mir zu berichten, die Möglichkeit haben, darzustellen, wie haben sie das erlebt, war etwas besonders, sodass man im Einzelfall auch noch mal die Möglichkeit hätte, nachzusteuern, wenn einer sagt, das war jetzt eine Situation, die spiegelt mein Leben so überhaupt nicht wider. bin ich ja frei, in meiner Untersuchung zu sagen, wir machen nochmal einen Termin. Das kann ich sehr individuell gestalten und gehe da in der Regel auch schrittweise vor, wie sich die Termine dann ergeben und wie viele wovon notwendig sind.
Und finden auch gemeinsame Termine bei dir mit im Büro statt? Auch mit den Eltern gemeinsam? Finden gemeinsame Elterngespräche statt oder ist das gar nicht vorgesehen?
Manchmal kommt vom Gericht der explizite Auftrag, auf Einvernehmen noch einmal hinzuwirken. Dann würde ich das im Vorfeld ausloten, wie die beiden Elternpositionen sich zueinander verhalten und ob das sinnvoll ist, gemeinsam in das Gespräch zu gehen. Mhm. Das kann im Einzelfall passieren, ja.
Und gerade diese Gespräche zu führen mit den Eltern und auch in der gemeinsamen Interaktion mit dem Kind, was macht das mit den Beteiligten? Also ich denke ja, es macht ja was mit ihnen, gerade weil sie sich ja auch, ich sag mal, zum einen im gerichtlichen Verfahren befinden, also in einem besonderen Stadium bezüglich der Abklärung des Sorgerechts, also des Aufenthaltsbestimmungsrechts für das oder die Kinder. Und das nächste ist aber ja auch, was macht das vielleicht mit den Eltern in der Kommunikation untereinander? Verschärft es das eher? Vielfach ist ja die Sorge, dass so eine Begutachtung durch einen Sachverständigen, durch eine Sachverständige dazu führt, dass sich die Eltern weiter entfremden, weil dieser Prozess dazwischen kommt, auch mit der Anhörung. Man hat Angst, dass der eine oder der andere richtig schlecht über den anderen redet, also dreckige Wäsche gewaschen wird. Mhm. Und dass gerade das dazu führt, dass man hinterher nie wieder miteinander redet.
Wie die Verfahren tatsächlich im Einzelnen ausgehen, erlebe ich nicht immer. Mhm. Wenn sich Fragen zu dem Gutachten ergeben oder die Richterin, der Richter es für erforderlich hält, werde ich dann noch einmal zur Anhörung geladen und dann um Stellungnahme gebeten oder darum eben noch ergänzende Fragen zu beantworten. Dann bekomme ich natürlich manchmal mit, wie oder welche Lösung sich abzeichnet. Ansonsten bekomme ich das nicht immer unbedingt mit, weil ich einfach auch gar keinen Anspruch darauf habe. Ich sage jetzt mal ganz einfach, ich springe zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn das Verfahren läuft, hinein, dann fahre ich ein Stück des Weges mit allen Beteiligten mit und dann bin ich aus diesem Verfahren ja auch wieder draußen. Die Beteiligten haben eben bei mir sehr umfangreich die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge darzulegen. Und jetzt spekuliere ich natürlich ein bisschen vor dem Hintergrund auch meines Menschseins, sage ich mal. Jedenfalls habe ich doch manchmal den Eindruck, dass es hilfreich sein kann, auch die Sicht des anderen in aller Ausführlichkeit noch einmal nachlesen zu können. Und das, was ich erlebe, ist doch schon oft der Fall, dass ich eine gemeinsam getragene Lösung abzeichnet.
Weil eine Eskalationsstufe erreicht ist. Weil ich finde, so ein Sachverständiger, ich bin ja nun auch schon ewige Zeiten Anwältin und denke, ein Sachverständigengutachten einzuholen, ist immer noch mal eine ganz schöne Hürde. Eine Hürde für die Beteiligten, aber auch eine Hürde für das Gericht. Das ist schon eine besondere Stufe, weil man sagt, da müssen alle, ich sag mal, in die Untersuchung mit dem Sachverständigen in eine besondere Begutachtungssituation hinein. Und da denke ich, ist da vielleicht auch eine besondere Bemühung der Beteiligten plötzlich um Lösung mit verbunden vielleicht? Ich hatte ja den Fall so zugespitzt, dass es dem Vater nicht gefällt, dass die Mutter plötzlich wieder Spaß und Lebensfreude hat. Und gerade zu sehen, es geht ja gar nicht darum, dem anderen das Leben nicht zu gönnen, was er jetzt gerade führt, sondern letztlich bei solchen Streitigkeiten steht ja, das hast du so wunderbar herausgearbeitet, eben auch das Kind im Mittelpunkt. Die Eltern werden angeschaut, aber letztlich steht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt. Und das Wohl des Kindes ist ein abstrakter Begriff, den es ja mit Leben zu füllen gilt. Und der wird bei dir ja dann mit Leben gefüllt, nämlich indem sich sozusagen angeguckt wird, wie gehen denn die Eltern miteinander um oder wie gehen denn die Eltern mit dem Kind um? Was für Bedürfnisse hat das Kind? Wie guckt man denn auf das Kind? Kann es sich denn, ich sag mal, äußern dazu? Wir haben ja auch manchmal ganz kleine Kinder und da stellt sich natürlich bei vielen Eltern die Frage, Kinder im Kindergartenalter, können die überhaupt schon angehört werden? Wie ist denn das?
In der Regel, sobald das Kind in der Lage ist, sich sprachlich auszudrücken, versuche ich, das Kind anzuhören. Es ist dann immer sehr unterschiedlich, wenn man natürlich auch gucken muss, wie weit, wie lange kann ich mit diesem Kind sprechen, was gibt die Aufmerksamkeitsspanne her, wie gestalte ich da das Gespräch für das Kind gut. Der Wille des Kindes ist natürlich auch nochmal wieder ein ganz eigener Aspekt, der auch in diesem Verfahren von mir zu beleuchten ist. Wie hat sich das Kind über die Zeit hinweg auch überhaupt seine Haltung zu diesem elterlichen Konflikt erarbeitet? Hat sich die verändert? Wie ist dann jetzt die aktuelle Haltung? Das sind schon auch wichtige Kriterien, die ich mir damit anschaue. Tatsächlich im Begutachtungsprozess selber habe ich häufig den Eindruck, dass die Eltern sich eine Lösung wünschen, sich häufig auch durch diesen lang anhaltenden Konflikt. Es ist ja zumeist doch schon einige Monate bis Jahre seit der Trennung vergangen, bis die Leute sich in einer Begutachtungssituation wiederfinden, dass da schon ganz viele Gefühle von Ohnmacht entstanden sind, dass ganz viel Vertrauensverlust auf beiden Seiten entstanden ist und auch so ein Stück weit sich eine Ratlosigkeit eingestellt hat, was ich denn jetzt noch tun kann, um diesen Konflikt zu befrieden, sodass sich die Hoffnung doch auch vielfach darauf kaprizieren kann, dass eben jetzt ein Gericht
trifft. Die Elternebene oder die Elternebene von den Bedürfnissen des Kindes zu abstrahieren, dass sie auch sehen, wir sind kein Paar mehr, manche Konflikte lösen sich ja aus sozusagen doch aus der Paarebene heraus und weil Paarverhalten mit Einfluss nimmt eigentlich auf ein reines Elternverhalten, dass ich sag mal so ein Paargebaren sich immer noch und Machtverhältnisse, Machtstrukturen versuchen sich da so ihren Weg zu bahnen und tatsächlich ja der Blick aufs Kind fehlt.
Das ist im Einzelfall dann immer von mir herauszuarbeiten und auf beiden Seiten zu erfragen, was sich da entwickelt hat und wie dann die jeweilige Sicht darauf ist. Manchmal ist das ja auch sehr unterschiedlich.
Ich überlege gerade, besteht nach solch einem Sorgerechtsverfahren mehr Bereitschaft seitens der Eltern aufeinander zuzugehen? Und ich kann das nachempfinden, die Erleichterung, dass man sich eine Lösung wünscht. Also so, ich glaube, da ist manchmal viel Wasser den Fluss runtergeflossen und die Eltern, die da schon sehr lange miteinander hackeln, ohne dass, du sagtest es am Anfang, Interventionsmöglichkeiten erfolgreich gewesen seien, Elterngespräche, Mediationsverfahren, Gespräche beim Jugendamt, all das hat nichts geholfen. Und dann zu sehen, jetzt kommt jemand und hört mir mal zu. Ich kann mir vorstellen, dass alleine das Zuhören, das konzentrierte Zuhören und den Raum zu haben, da auch schon hilfreich ist.
Ja, ich glaube, dass es so sein kann. Da muss ich mich jetzt so ein bisschen auf so eine mutmaßliche Metaebene, das hätte dann ja schon fast was Therapeutisches. Das kann ich natürlich nicht ausschließen, dass das was mit Leuten oder mit den Eltern eben macht. Ich erlebe das schon häufig, dass durch mein tiefes Nachfragen, wie sich die Dinge entwickelt haben, wie wirklich die eigene Sicht darauf ist, natürlich Reflexion angestoßen wird. Es ist natürlich nicht primäres Ziel der Begutachtung, aber ich bin mir doch relativ sicher, dass es eben passiert, weil im Alltag man sich ja auch nicht unbedingt diese Fragen so in der Intensität stellt. Es wird dann ja an einer bestimmten Stelle vielleicht auch immer unangenehm, dass man das auch lieber vermeidet, darüber zu sprechen. Und dann sitzt man da eben dieser Sachverständigen, mir jetzt oder einem anderen Sachverständigen gegenüber, der es dann doch ganz genau wissen will. Das ist eine Rückmeldung, die ich tatsächlich von den Eltern häufig erhalte, dass ich es ja so genau wissen möchte. Was einfach wichtig für mich ist, denn ich komme da als externe Person in dieses Familiensystem, soll da eine eine Einschätzung zu abgeben. Und da ist es natürlich für mich ganz essentiell, die einzelnen Perspektiven der Beteiligten einzunehmen, um dann da auch eine gute Empfehlung abgeben zu können.
Und gerade dieses Zuhören ist ja auch eine Methode. Eine Methode, Fragen und Zuhören ist ja auch eine Methode auch der Exploration. Methoden für die Exploration, werden die vorher offengelegt? Also so sprichst du darüber und sagst, ich mache jetzt das und das, und damit Eltern verstehen, warum Fragen wie gestellt werden, oder wie läuft das ab? Oder einfach nur ein lockeres Gespräch?
Ich habe natürlich für jede Exploration meinen Leitfaden, den ich mir dann individuell für diese Familie auch zurechtlege. In erster Linie besteht meine Arbeit doch sehr viel aus Zuhören und einfach immer wieder anregen zu berichten. Ich versuche da möglichst offen zu bleiben und wenig direktiv einzugreifen, weil es eben darum geht, die einzelnen Positionen auch ganz offen erfahren zu können. Mhm. Und da ist je weniger Einfluss ich darauf gebe, desto authentischer wird wahrscheinlich das Ergebnis dieser Exploration sein. Aber es ergeben sich natürlich immer noch mal wieder einzelne Nachfragen, wo ich dann sagen muss, das habe ich in den Akten gelesen, das ist vielleicht ein Widerspruch, der mir aufgefallen ist, wo ich sie dann noch mal bitte, einfach ihre Sicht der Dinge darzulegen. Aber in der Regel gehe ich sehr offen vor, dass eben eigene Schwerpunkte da ihren Niederschlag finden können.
Und wenn dann die Begutachtung abgeschlossen ist, dann wird es verschriftlicht und dann ans Gericht geschickt?
Genau. Das ist häufig wird in dem Begutachtungsprozess natürlich, das kann ich auch nachvollziehen, immer mal wieder gefragt, Mensch, Frau Schütz, wie war denn jetzt Ihre Einschätzung von der Interaktionsbeobachtung, wo ich dann immer freundlich sagen muss, im Begutachtungsprozess darf ich Ihnen darüber leider keine Rückmeldung geben. Sie müssen dann das Gutachten abwarten, weil ich eben dem Auftraggeber Gericht verpflichtet bin und vorher nicht sage, was der eine dem anderen oder mir erzählt hat, und sondern da eben diese Neutralität bewahre, bis dann das schriftliche Gutachten an das Gericht gesandt wurde und von dort aus weiter verteilt wird.
Und hat dann jedes Gutachten eine Empfehlung, wie zukünftig das Umgangsrecht gestaltet sein soll?
Oder das Sorgerecht?
Oder das Sorgerecht.
Das hängt natürlich maßgeblich von der Frage ab, die das Gericht an mich stellt. Aber zumeist geht es natürlich darum, wo soll das Kind am besten seinen Lebensmittelpunkt haben, oder wie ist der Kontakt zum getrennt lebenden Elternteil am besten zu gestalten.
Wobei da auch bei der Fragestellung ja dann das Wohl des Kindes im Mittelpunkt zu stehen hat. Da liegt ja auch viel Verantwortung beim Gericht, die Frage an die Gutachterin oder den Gutachter gut zu formulieren.
Absolut. Und wenn es da Unklarheiten gibt, sind wir Sachverständigen wiederum auch angehalten, da nachzufragen und Unklarheiten aufzuklären. Genau. Mhm. Wir übersetzen das dann natürlich, diese gerichtliche Fragestellung ist eben häufig sehr an juristischen Begriffen orientiert, die der oder die Psychologin dann nochmal in psychologische Fragestellungen zu übersetzen hat. Ich glaube, das ist für den Laien häufig nicht so ganz nachvollziehbar, weil er denken könnte, Mensch, macht die sich da jetzt ihre eigenen Fragestellungen? Nein, das machen wir natürlich nicht. Jede Fachkompetenz hat ihre Konstrukte, mit denen er oder sie arbeitet, und so eben auch wir Psychologen. Genau, und auf Grundlage dessen erhebe ich eben die Informationen, gebe dann eine Empfehlung ab, die dann wiederum das Gericht in die juristischen Kategorien zu kleiden hat.
Weicht dann das Gericht hinterher von einer Empfehlung ab, oder wird das eins zu eins umgesetzt?
Da kannst du vielleicht viel mehr zu sagen, weil du dann auf Seiten der Beteiligten auch bist.
Die Frage von Sven finde ich total interessant, weil, wie wir eben von dir, Larissa, schon ja gehört haben, du bist in Anführungsstrichen nur die Gutachterin, sie macht den Explorationsprozess. gibt dann die Akte oder das Ergebnis zurück ans Gericht und weiß dann auch nichts mehr. Das heißt, dann ist es ja Sache der Anwälte, also diejenigen, die vor Ort sitzen. Meine Erfahrung ist es, wenn das Gutachten erstmal auf dem Tisch liegt und die Beteiligten das gelesen haben und dann ja auch die Stellungnahme des anderen Elternteils gelesen haben, tritt, ich würde sagen, Kooperationsbereitschaft ein. Weil ganz häufig, also es geht dann interessanterweise weniger ums Recht bekommen, sondern man liest ganz vieles und man versteht den anderen an der Stelle auch nochmal. Es wird häufig nicht so kommuniziert und schon gar nicht vor Gericht. Hier in meinen Mandantengesprächen würde ich sagen, die Begutachtungsprozesse, deshalb habe ich davon auch nochmal so nachgegriffen, lösen tatsächlich eigentlich immer einen Reflexionsprozess bei den Beteiligten aus. Zumindest wenn ich als Anwältin hinterher ins Gespräch mit meinen Mandanten über das Gutachten, dann sage ich ja, das Gutachten liegt mir vor, bitte vereinbaren Sie einen Gesprächstermin mit meinem Büro, dann kommen die und wir sprechen über Inhalte des Gutachtens. Teile gehen ja zum Lesen raus und da besteht ja auch Zeit, sich damit zu beschäftigen, wenn man so ein 30, 40 Seiten Gutachten dann bekommt, wenn es denn so groß ist. Und da stehen ja viele Dinge drin, viele Dinge über Leben, gelebtes Leben. Und ich glaube schon, dass es bei jedem etwas macht und auslöst und auch nochmal die Bereitschaft, auf den Konflikt zu gucken. War das deine Frage, so, die du eben so hattest dazu?
Ja, mich würde interessieren, wie denn Gerichte entscheiden. Also wenn das Gericht den Auftrag rausgibt, machen Sie einen Vorschlag, was ist das Beste für das Kind, wird es dann hinterher vom Gericht auch umgesetzt? Das heißt, kann man sagen, wenn ein Gutachten vorliegt, dass das dann auch das ist, was dann nachher umgesetzt wird?
Ja, meistens ja. Auf der Grundlage sozusagen finden ja dann, das Gericht bekommt das Gutachten, wir schicken es raus an die Verfahrensbeteiligten. Es gibt einen neuen Termin zur mündlichen Verhandlung. Die Beteiligten bekommen Gelegenheit zur Stellungnahme. Larissa hat es vorhin auch nochmal gesagt. Und jeder kann auch nochmal gucken, bestehen Bedenken gegen die Richtigkeit des Gutachtens oder gegen die Methoden, die verwendet worden sind oder. Und dann kann ich ja auch der Sachverständigen Fragen stellen. Und sie könnte ja auch noch geladen werden zum Termin. Ganz ehrlich, ich habe es noch gar nicht gehabt, dass die Sachverständige geladen wurde zum Termin, sondern wenn das Gutachten auf dem Tisch liegt, hat man noch mal Gelegenheit zur Stellungnahme. Jeder schreibt dazu irgendwas nach Rücksprache mit der Mandantschaft. Und dann geht es zum Termin. Und das ist eine gute Grundlage, um Gespräche zu führen. Und es ist eine Richtung. Es wird ja eine ganz gute Richtung vorgegeben und dadurch, dass die Gutachterin das Wohl und des Kindes in den Mittelpunkt stellt und dieser Elternwunsch und Elternwille beiseite geschoben wird, hat man eigentlich so ein bisschen den Vorhang zur Seite gezogen und auf der Bühne steht das Kind und dann ist das Kind im Blick. Was auch nochmal wichtig ist für mich an der Stelle zu sagen ist, wir sitzen dann im gerichtlichen Verfahren und treffen ja dann eine Entscheidung. Wenn es dann nicht eine vergleichsweise Entscheidung ist und die Eltern sich einigen, sondern das Gericht tatsächlich im Beschlusswege entscheidet, dann ja auf Grundlage des Gutachtens, darf man ja nie vergessen, das ist eine Momentaufnahme. Wir haben vorhin davon gesprochen, das Kind ist vielleicht noch in der Grundschule oder das Kind ist im Kindergarten. Das Kind wird aber ja größer. Das entwickelt sich, es stehen Entscheidungen an für das Kind, Kindergarten, Schule. Das Kind geht in die Pubertät, hat vielleicht auch gar keine Lust mehr auf die Elternteile. Das hängt ja dann immer noch altersbedingt, geht das dann ja damit einher. Und das müssen sich Eltern auch an dieser Stelle immer wieder deutlich machen. Ich glaube, wir haben es damals auch schon in unserer Podcast-Folge gesagt, es ist der Moment, der gestaltet wird, wenn man im gerichtlichen Verfahren sitzt und nicht die Ewigkeit. Die kann man nicht gestalten. Auch wenn der Wunsch da ist, das gestalten zu wollen, das funktioniert nicht. Menschen verändern sich, Lebenssituationen verändern sich, Kinder damit. Und ich glaube, das ist der Lernprozess, den wir da mitgeben können, auch Sachverständigenseits sicherlich, dass es nur eine Momentaufnahme ist. Das finde ich gerade beim Sachverständigengutachten ganz, das ist wie so den Spot auf eine bestimmte Situation richten, wobei natürlich da nochmal der Background angeguckt wird. Das ist ja etwas, was Eltern irgendwie nicht so richtig lernen und können, weil sie die Paarebene ja verlassen haben. Und deshalb denke ich, so ein Sachverständigengutachten ist auch gut, um letztlich Konflikte tatsächlich zu klären. Kann auch die Möglichkeit bieten, Eltern wieder ins Gespräch zu bringen und dauerhaft sozusagen eine Lösungsbereitschaft mitzubringen. Ja, meine Botschaft, ich glaube, an dieser Stelle wäre einfach keine Angst vor einem derartigen, vielleicht doch konfliktreichen Verfahren auf den ersten Blick. Denn es bietet tatsächlich die Chance, den Konflikt lösen zu können und vielleicht auch dauerhaft wieder zueinander zu finden auf der Elternebene und das Kind dabei im Blick zu haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Larissa, für dieses tolle Interview. Ich habe mich riesig darüber gefreut, war unfassbar neugierig auch auf diese Art unserer Interaktion dazu. Ich weiß, dass du ein echtes Herzensprojekt hast, nämlich das, was ich eben zum Schluss gesagt habe, die Kinder im Blick zu behalten. Vielleicht magst du uns dazu noch mal ganz kurz was sagen.
Ja, vorab möchte ich auch noch mal meinen Dank an dieser Stelle kundtun. Herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, die Sorgen und Ängste in Bezug auf eine Begutachtung vielleicht etwas ausräumen und lindern zu können. Tatsächlich habe ich mich mit einer Kollegin in die Ausbildung zur Trainerin für den Elternkurs Kinder im Blick begeben, was ein sehr toller Elternkurs ist, wie ich finde. Es handelt sich dabei um ein Training für eben Eltern, die sich in dieser schwierigen Situation der Trennung und Scheidung befinden und da eben mit diesen ganzen Bewältigungsanforderungen und Stressoren umgehen müssen und natürlich weiterhin ihr Kind im Blick behalten und die Beziehung zu ihrem Kind pflegen möchten. Und dieser Elternkurs bietet dazu eine ganz tolle Möglichkeit, nochmal neue, erweiternde Elterntools zu erwerben und auch in den Austausch mit anderen Eltern zu gehen, denn man sitzt nicht alleine in diesem Kurs, sondern es ist ein Gruppenangebot, wo sich Mütter und Väter gemeinsam in einer Gruppe zusammenfinden und die Möglichkeit haben, eben ihre Elternrolle in dieser schwierigen Lebensphase noch einmal zu reflektieren und zu verbessern.
Ja, ein spannendes Thema, finde ich. Sven, was meinst du? Ich denke, das ist vielleicht was für eine unserer anderen Folgen, die Kinder gut im Blick zu behalten und zu schauen, wie Eltern ihre Rolle gut lernen und verstehen und umsetzen können. Ja, fein.
Dann sagen wir ganz herzlichen Dank an dich, liebe Larissa, für deine Zeit und dein Kommen und die tollen Einblicke in deine Arbeit. Deine Informationen, auch zu Kinder im Blick, verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wir bedanken uns nicht nur bei unserem Gast Larissa Schütz, sondern auch bei dir fürs Zuhören und für deine Zeit. Und wir freuen uns auf deine E-Mail mit Fragen, Wünschen, Anregungen an info@trennungstalk.de. Teile gerne unseren Podcast mit anderen Interessierten, damit wir noch mehr Hörer mit den wichtigen Infos erreichen. Wir freuen uns auch über deine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, alles Gute.
Alles Gute und bis bald.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.